wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir kommen zum Handball hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Champions League und Bundesliga sind jetzt unsere Themen. Wir fassen das Ganze zusammen mit unserem Experten, mit Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Gucken wir zunächst in die Champions League und zu den Rhein-Neckar-Löwen. Die haben den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der europäischen Handball-Königsklasse erstmal verpasst. Die haben nämlich gegen Pick Szeged nach ziemlich schwacher Defensivleistung mit 35-37 verloren.
Ja, wirklich sehr, sehr schwach und auch offensiv war das wirklich nicht gut. Man hat dort gerade in der zweiten Halbzeit viele Fehler im Angriff gemacht. Gerade im 7 gegen 6 hat man sich wirklich Pässe erlaubt, die man von den Löwen gar nicht gewohnt ist. Das haben sie wirklich sehr unkonzentriert gespielt und so kamen, ja, es hätte zu einfachen Toren, haben auch Bälle ins leere Tor werfen können, weil sie dann entsprechend mit dem siebten Feldspieler einen Torhüter herausgenommen haben. Also das war wirklich, ja, total schwach von den Löwen, was sie dort gespielt haben. In der ersten Halbzeit war es eigentlich noch gut, da haben sie es noch gut gespielt, sind auch mit einer Führung in die Halbzeit gegangen, hatten einen guten Torhüter am Ende mit Mikkel Appelgren, der 14 Paraden hatte und eine Quote von 35%, also dort gut gewesen, konnte dort dabei beitragen, dass man halt mit der Führung in die Pause ging, aber offensiv kam man irgendwie keine Lösung gegen diese gute Abwehr der Szeged, das muss man auch sagen, dass sie dort wirklich eine starke Abwehr hingestellt haben. Wenn man mal guckt auf die Wurfquoten der Löwen, ist wirklich sehr gut, Mats Mensah-Larsen, 8 von 12 ist 67%, das ist voll in Ordnung, aber zum Beispiel Andy Schmid, 5 von 13, 38% Wurfquote, aber auch Gucci und Valo Sigurdsson, der Außen. Außenspieler haben ja normalerweise eine sehr hohe Wurfquote, 40% in dem Fall. Also das sind alles Zahlen, die man besser machen muss, wo sie auch am Torhüter gescheitert sind. José Manuel Sierra Mendez auf Seiten von Szeged, der 15 Paraden hatte, eine etwas schlechtere Quote, 30% dort, aber weil er einfach mehr Bälle aufs Tor bekommen hat. Und ja, die Löwen müssen sich an die eigene Nase fassen. Das war wirklich ganz, ganz schwach. Offensiv wie auch defensiv haben sie wirklich ja nicht ins Spiel finden können, haben eigentlich die gute Leistung, die sie ja gegen Nemo gezeigt haben, auch gerade defensiv, mit dem konsequenten Gegenstoß auch dort nicht hier zeigen können. Und ja, das ist natürlich jetzt sehr bitter, weil mit einem Punkt hätte man sich schon sich Achtelfinale sicher gehabt und jetzt muss man dann gegen nächsten Spiel gegen Kristianstad alles aufbringen, um ja diese ja wirklich Niederlage einfach auch zu vergessen zu machen. Mal 37 Tore von Löwen, das hat man, glaube ich, in den letzten Jahren ganz, ganz selten gesehen.
Lemgo natürlich auch ein anderes Kaliber, das wurde dann da nochmal richtig deutlich, denn die Ungarn, das muss man ja sagen, Spitzenklub im europäischen Handball, wären ja auch ansonsten nicht so weit gekommen in der Champions League. Aber wenn wir nochmal auf die Löwen gucken, diese Probleme, die sie da jetzt offenbart haben, ist das noch so ein bisschen der Rost der erst jung wieder angefangenen Saison?
Vielleicht darf es aber eigentlich nicht sein, weil es ja eine eingespielte Mannschaft ist. Also wenn man mal guckt, wer dort auch gespielt hat, die Jungs, die kennen sich schon seit Jahren und die spielen eigentlich sehr, sehr gut miteinander. Das haben sie ja bewiesen. Deswegen überrascht es mich auch, dass sie dort so viele Fehler gemacht haben. Und was mich halt auch wundert, und das ist halt ein Thema, was mich schon immer wieder aufgefallen ist, dass sie gerade dann, wenn man den Ball verliert beim 1 gegen 1 oder beim 7 gegen 6, dass dort nicht konsequent auf denjenigen gegangen wird, der dann entsprechend den Ball hat, der dann aufs Tor werfen kann, sondern wird zurückgelaufen, ja, und dann kann er dann ins leere Tor werfen, weil er ohne Bedrängung werfen kann. Und das ist ein Thema, das es gibt alle Vereine, die darüber nachdenken müssen, wie sie dort vorgehen, aber es kann keine Ausrede sein, dass man erst seit kurzem wieder da zusammenspielt in der Liga, in einem Club, weil man sich schon seit wirklich Jahren zusammen kennt. Mats Mensah-Larsen spielt schon ewig dort, ein Andy Schmid, ein Henrik Pekeler, ein Harald Reinkind, ein Guardiola, ein Peterson, die sind wirklich alle schon jahrelang zusammen und da darf diese Abspielfehler, diese Unkonzentriertheiten, das darf einfach nicht sein für so eine erfahrene Mannschaft. Spricht aber auch so ein bisschen dafür, dass die Löwen schon seit Jahren ja wirklich Probleme haben in der Champions League. Sie kriegen es dort nicht hin, die Leistung, die sie wirklich Woche für Woche in der Bundesliga zeigen, dort vernünftig umzusetzen und haben es noch nie ins Final Four geschafft. Dieses Jahr wollen sie es vielleicht mal schaffen, aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube noch nicht so dran, weil so ein Spiel gegen Celtic, das darfst du dir im K.O.-System nicht erlauben, weil dann kann es ganz schnell vorbei sein gegen Mannschaften wie gegen Barcelona, Celtic, Kielce, Prevesprem, Paris, also das sind alles Top-Mannschaften. Deswegen ganz, ganz schnell abhaken, richtigen Schlüsse draus ziehen und dann besser machen.
Und Kielce, die Mannschaft, die hat gegen die SG Flensburg-Handewitt spielen müssen an diesem Wochenende, für die Flensburger der erste Auftritt auf internationalem Boden im neuen Jahr. Und sie haben sich am Ende 32-32 von Kielce getrennt. Die Flensburger, muss man noch dazu sagen, die waren bereits fürs Achtelfinale qualifiziert.
Ja, genau. Sie waren bereits qualifiziert, wollten aber trotzdem natürlich eine gute Position haben. Deswegen haben sie dort auch wirklich alles aufgeboten. Kielce hat ja bisher so einige Probleme in der Saison gehabt in der Champions League, sind aktuell nur auf Platz 5 und haben das gut gemacht, aber gegen die Flensburger, haben das wirklich gerade in der ersten Halbzeit wirklich sehr konsequent gespielt, hatten dort einen sehr starken Michael Jurecki, der 7 Tore werfen konnte. Und da muss man sagen, dass die Abwehr der Flensburger zu defensiv waren. Sie haben sich mehr auf den Kreisläufer Julian Akinagalde konzentriert, der ja wirklich ein bulliger Kreisläufer ist, sich immer wieder Lücken finden kann, und man wollte einfach finden, dass der ins Spiel reinkommt. Ja, aber dann hat man halt die Rückraumschützen vergessen lassen. Die haben das konsequent bestraft. So ging es dann mit 4 Toren Rückstand in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit kam man dann ein bisschen besser rein, aber trotzdem war man immer noch weit zurück und hat dann erst in den letzten 10 Minuten wirklich Gas gegeben, ist dann wirklich rangekommen, Tor um Tor, hatte einen guten Torhüter dann noch hinten drin, das muss man sagen. Kevin Möller 8 Paraden, eine Quote von 44%. Matthias Andersson in der ersten Halbzeit hat zwar auch 6 Paraden gehabt, aber kam wirklich nicht so ins Spiel rein, nur 22% Quote am Ende gewesen. Und dann ja nahm dann zum Ende hin Rasmus Lauge-Schmidt den Ball in die Hand, übernahm die Verantwortung und hat am Ende 9 Tore geworfen, die letzten 2 ganz wichtige Tore dort auch geworfen, und mit entscheidenden Aktionen ist er dort in die Lücke reingegangen, und das 1 gegen 1 ist er seine große Stärke und hat er dort beweisen können, aber Kielce hat nochmal nachsetzen können, hat dann wirklich kurz vor Schluss den Ausgleich setzen können, das haben die wirklich sehr gut dann gemacht und haben sich am Ende einen Punkt verdient, das war eine gerechte Punkteteilung, weil die Flensburger defensiv einige Probleme hatten, gerade in der ersten Halbzeit und auch offensiv auch nicht zu 100% da, und das hat sich dann in der zweiten Halbzeit gebessert, sodass sie sich am Ende auch den Punkt verdient haben. Das ist ganz wichtig, dass sie das Spiel nicht verloren haben. Das wäre natürlich auch dann mit Blick auf die Tabelle dann schlecht gewesen, weil wenn man mal guckt, Westbrem ist nur 2 Punkte dahinter, also die hätten noch angreifen können. So sieht es jetzt aber gut aus. Platz 2 scheint sicher, müssen jetzt jeweils gegen Westbrem jetzt spielen müssen. Muss man mal gucken, dass sie dann noch halten können. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, aber Platz 2 sollten sich die Flensburger eigentlich nicht nehmen lassen, zumal Westbrem ja jetzt schon verloren hat gegen Kiel, also von daher sieht das gut aus für die Flensburger. Für Kielce hingegen 5. Platz, 9 Punkte. Da müssen die jetzt nur aufpassen, dass nicht Brescht noch von hinten kommt und ihnen Platz 5 wegnimmt. Also das wird noch sehr, sehr spannender letzter Spieltag werden in der Champions League in Gruppe B.
Und wir schauen aus der Champions League gleich in die Handball-Bundesliga. Da hat mich der von Sebastian eben schon angesprochene THW Kiel gespielt, zum ersten Mal in diesem neuen Jahr dann auch in der Bundesliga gespielt und sich mit einem Sieg dort schadlos gehalten. Das gleich hier in der Sportshow auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Rugby. Deutschland gegen Georgien mit Andreas Thies. Am 17. Februar ab 14.25 Uhr live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Handball-Bundesliga. Wir machen also weiter mit unserem Handball-Blog und schauen in die nationalen Gefilde und auf den THW Kiel, der den ersten Auftritt in diesem neuen Jahr 2018 nach der EM-Pause dann auch auf heimischem Boden hatte. Im heimischen Wettbewerb in der Champions League, da hatten sie ja schon gespielt, und auch in der Bundesliga sind sie mit einem Sieg in das neue Jahr gestartet. Unser Experte Sebastian Mühlenhof ist noch hier, der hat ja eben mit uns schon auf die Champions League geguckt. Jetzt gucken wir also auf die Bundesliga und auf den 37:25 Sieg von Kiel beim tabellenletzten TV Hüttenberg. Also ein Sieg, der zu erwarten war, auch in der Höhe?
Ja, auch in der Höhe, das muss man so sagen. Also Hüttenberg ist ein bisschen verletzungsgeplagt gewesen, haben wir zum Beispiel dort auf einer ihrer Topspieler, Vladan Lipovina, verzichten müssen aufgrund einer Verletzung. Und die haben das gut gemacht, die Hüttenberger, in den ersten 20 Minuten wirklich gut gegenhalten können. Aber dann hat man noch zum Ende hin gemerkt, da fehlten dann auch die Kräfte, weil sie dann doch wirklich sehr konsequent gespielt haben. Die Kieler wirklich auch dann sehr schnell viel Tempo aufgebracht haben. So stand der Stand zur Halbzeit mit 19:13. Da hat man gesagt, okay, jetzt ist das eigentlich schon entschieden, dann kann das der THW das jetzt über die Zeit bringen, und haben dann in der zweiten Halbzeit ja da weitergesetzt, wirklich konsequent gespielt. Hatten einen guten Torhüter drin mit Niklas Landin, der hat am Ende 10 Paraden gehabt, eine Quote von 37%, und sind dann auch auf den Tempo-Gegenstoß gekommen, weil sie sehr aufmerksam waren in der Abwehr. Das ist ja auch wirklich sehr, sehr wichtig dort gewesen, nachdem es zu Anfang dort nicht funktioniert hat. Das hat auch Alfred Kieserson danach ganz klar angesprochen, dass das Tempo-Gegenstoßverhalten noch besser werden kann. Gerade zu Anfang des Spiels war das wirklich nicht gut. Aber dann in der zweiten haben sie es viel besser gespielt, sehr konsequent zu Ende. Niklas Ekberg 10 Tore am Ende gehabt, auch Lukas Nilsson wirklich sehr gut, 8 von 8 aus Rückraumspieler. Das ist wirklich eine unglaublich gute Quote. Ja, und während dann bei der TV Hüttenberg Ragnar Johansson, so ist es richtig, 6 Tore hatte, Rückraum rechts wirklich gut gewesen, auch Dominik Mappes, der jetzt wechseln wird in der nächsten Saison zu Erlangen mit 5 Toren, auch ein gutes Spiel gehabt, aber am Ende fehlte nur noch einfach, um mit dem THW Kiel mitzuhalten, die dann zum Ende noch ein paar Kräfte schonen konnte. Das war für sie natürlich auch ganz wichtig mit den kommenden schweren Wochen, die sie ja noch haben, Champions League und natürlich auch in der Bundesliga. Also von daher, wichtiger Sieg für Kiel und spricht wirklich dafür, dass sie auf dem Weg sind, auf einer richtig guten Form und vielleicht werden sie ja noch eingreifen können in den Meisterschaftskampf.
Sie bleiben auf jeden Fall dran oben an den ersten Vieren. Nur ein Punkt Rückstand ist es momentan auf die SG Flensburg. Handewitt, die stehen auf Platz 4 mit 30-10 Punkten. Kiel ist Fünfter mit 29-11 Punkten. Und wieder Zweiter in der Handball-Bundesliga, das sind die Füchse Berlin. Die haben nämlich auswärts bei den Eulen Ludwigshafen mit 25-19 gewonnen beim Tabellenvorletzten.
Ja, genau. Und mussten dort aber auch sich gerade in der ersten Halbzeit enorm anstrengen. Das hat mich so ein bisschen an die Spiele erinnert vom Donnerstag, wo es ja auch so war, dass die Außenseite in der ersten Halbzeit gut mithalten konnte mit dem Favoriten und in der zweiten Halbzeit auch einige Probleme hatten. Hier war es in diesem Fall auch so. Die Eulen Ludwigshafen haben wirklich gut mithalten können. Sind mit nur 2 Tore Rückstand in die Halbzeit gegangen und das hat man gesagt, okay, vielleicht geht hier was, vielleicht können sie hier einen Punkt holen und ja, wirklich den großen Favoriten ein bisschen ärgern. Haben sie in der zweiten Halbzeit aber nicht hingekriegt. Dann nur 7 Tore geworfen. Ist da zu wenig, das muss man so sagen. Auch die Füchse haben nur 11 Tore geworfen, ist auch nicht viel mehr, aber es ist immer das entscheidende Ticken mehr. Und sie hatten auch den bisschen besseren Torhüter zum Ende hinten raus mit Peter Stochel. 12 Paraden dort gewesen, Quote von fast 55%. Wirklich ein sehr großer Faktor gewesen, während man dann bei den Eulen ein bisschen durchwechseln musste. Rocco Peribonio, 6 Paraden, Quote von 33%, war wirklich gut. Kevin Klier nur 4 Paraden gehabt und weil es sehr, wirklich sehr erfreulich war aus Sicht der Eulen. Man hatte den jungen Torhüter geholt, den Stefan Hahnemann, der dann zum Ende hin reinkam, als das Spiel schon entschieden war. Und der hat von 3 Würfe gehalten, 3-mal gegen Hans Lindberg und sogar 2-mal vom 7-Meter-Punkt. Und wir wissen, Hans Lindberg ist ein sicherer 7-Meter-Schütze. Also von daher wirklich positiv gewesen von Stefan Hahnemann. Hat genau geguckt, was Hans Lindberg dort gemacht hat und wirklich 2-mal sehr gut reagiert vom 7-Meter-Punkt. Aber das war das einzig Positive von den Eulen Ludwigshafen, die auch zwar von der Offensivleistung wirklich einiges dran arbeiten müssen. Da hat wirklich viel gefehlt. Man konnte nicht mal in die Tiefe in der Abwehr reingehen, hat dort viel zu schwierige Würfe einfach genommen und da war es dann auch für Peter Stochel leicht, diese Bälle zu halten. Also da müssen sie dann arbeiten, dass sie noch mehr Dynamik in die Aktion bekommen, mehr im 1-gegen-1-Situation einfach mal reingehen können und dann vielleicht mal den 7 Meter ziehen können oder vielleicht mal den freien Kreis einfach finden. Aber wie gesagt, die Punkte müssen die nicht gegen Füchse holen, sondern müssen gegen die direkten Konkurrenten holen, wie Nürnberger, wie gegen auch Stuttgart zum Beispiel. Also das ist das Wichtige. Daraus können sie jetzt ein bisschen Positives mitnehmen. Nur 25 Tore gegen den Favoriten kassiert, aber gerade offensiv müssen sie noch mehr machen.
Und wir gucken auf die von dir eben schon angesprochenen Stuttgarter. Die haben nämlich im Spiel eigentlich auf Augenhöhe in Lübbecke mit 21-24 verloren. Stuttgart damit 16. in der Tabelle und Lübbecke ist an den Stuttgartern vorbeigezogen auf Platz 15.
Ja, genau. Das war wirklich für die Lübecker ein ganz, ganz wichtiger Sieg, weil es genau gegen den direkten Konkurrenten waren. Und gerade in der ersten Halbzeit hat man mal gesehen, das ist ein sehr zerfahrenes Spiel. Man hat gemerkt, das sind auch 2 Mannschaften, die unten im Keller stehen. Nach 10. Minute stand es 1-1. Das ist auch wirklich ein sehr ungewohntes Spiel dort gewesen. Zur Halbzeit war es dann am Ende 8-8, weil die beiden Mannschaften ein bisschen besser reinkamen, so von der 10. bis zur 20. Minute. Dann nochmal vor der Halbzeit gab es auch nochmal Probleme, beziehungsweise sehr gute Abwehr rein in diesem Fall und auch gute Torhüter, die dort einige Bälle halten können. Dann in der zweiten Halbzeit ging es dann mehr, da fielen dort mehr Tore. Am Ende waren es dann 24-21, da hast du gesagt, 16 Tore konnte Lübbecke dort werfen, 13 nicht Stuttgart. Also da ist dann für den Zuschauer ein bisschen was mehr gefallen, auch gerade für den Neutralen. Und die Lübecker waren aber ein Stück besser. Sie waren besser drin, noch das bisschen konsequenter in ihrer Aktion. Gerade offensiv waren sie einfach wirklich gut, haben immer die Lücken gefunden in der Abwehr der Stuttgarter, die sie dann auch gut hatten, also teilweise hatten dort. Johannes Meyer hatte am Ende 8 Paraden, Quote von 29%. Jogi Peter kam wieder rein, ist jetzt wieder mit dabei, hatte nur 2 Paraden in 14 Minuten. Das ist dann auch zu wenig. Während auf Seiten der Lübecker Peter Tatay, guter Torhüter, war 9 Paraden, Quote von 50%. Und sein zweiter Mann, Jan Wesemann, 4 Paraden in den letzten 24 Minuten, nur eine Quote von 25%. Also war nicht unbedingt das große Spiel der Torhüter, wenn man jetzt mal Tatay ausnimmt. Man muss sagen, die Lübecker haben das gut gespielt, haben das auch sehr, sehr souverän zum Ende hingespielt. Das war wirklich ganz, ganz wichtig. Haben dann kaum Fehler dann auch gemacht und das war der entscheidende Faktor zum Sieg. Sie hatten ihren besten Werfer in Lukas Gigak mit 6 Treffern, während bei Mimi Kraus, bei Stuttgart der beste Werfer waren 7 Treffern. Der wichtigste Faktor, aber man muss sagen, Stuttgart, 21 Tore ist dann zu wenig, um so ein Spiel zu gewinnen.
Und dann haben wir noch einen, nämlich das Duell zwischen Melsung und Leipzig. Und das haben die Melsunger mit 28-20 für sich entschieden, bleiben damit auch dran an der Spitze. Nur noch ein Punkt hinter den Kielern. Für die Leipziger ein kleiner Dämpfer. Läuft es da mit Michael Piekler noch nicht?
Es lief noch nicht, das muss man sagen. In der ersten Halbzeit sah es gut aus. Haben sie nur 14 Gegentore kassiert, da waren sie noch mit auf 4 Toren dran. Aber dann in der zweiten Halbzeit, da hat man doch gemerkt, dass einige wichtige Stützen dort fehlen, gerade im Rückraum. Die beiden Halbrechten, Franz Limper, Andreas Rudiewski war nicht mit dabei, auch Niklas Pieschkowski war verletzungsbedingt nicht mit dabei. Und das konnten sie dann nicht mehr konzentrieren oder beziehungsweise kompensieren, so ist es richtig. In den letzten 20 Minuten haben sie dann ja nicht mehr mithalten können, da war dann diese Bürde dann zu groß, da konnten sich dann wirklich die Melsunger gut absetzen, hatten auch einen guten Torhüter dann drinne mit Johannes Söstrand, der am Ende 10 Paraden hat, eine Quote von 33%, ein wichtiger Faktor dort war, während bei den Leipzigern Milos Podera nur eine Parade weniger hatte, aber aufgrund der mehreren Bälle hat er nur eine Quote von 26% gehabt und gerade gegen Julius Kühn konnten die Leipziger keine Lösung finden. Am Ende hatte er 10 Tore bei 11 Würfen, also nur ein Tor, der nicht reingegangen ist. Und ja, bei den Leipzigern war es Philipp Weber, der am Ende 8 Tore geworfen hatte. Und es hat leider gefehlt, weil sie in der zweiten Halbzeit nicht mehr mithalten konnten.
Also so sieht's aus aktuell in der Handball-Bundesliga. Wir bleiben natürlich dran am Thema, verfolgen Champions League und Bundesliga weiter hier im Programm von meinsportradio.de. Hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst. Unser Kollege Sebastian Mühlhof ist dann das nächste Mal auch hoffentlich ohne Erkältung am Start. Sebastian, vielen Dank für heute.
Rugby. Deutschland gegen Georgien mit Andreas Thies. Am 17. Februar ab 14.25 Uhr live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.